ARD.
Wir alle gehen lieber ins Armeegefängnis, als zu dienen. Wir wollen die Tora studieren. Die Armee will, dass ich meine Kippa ins Feuer werfe.
Tausende streng religiöse Juden sollen ins israelische Militär eingezogen werden.
Israels Parlament hat ein Gesetz beschlossen, mit dem Kollektivstrafen ausgeweitet werden. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat mit Kritikern gesprochen, die sagen, das ist mit einem Rechtsstaat nicht vereinbar.
Im engen Umfeld von Israels Premierminister Netanyahu wird wegen Fälschungsvorwürfen ermittelt. Im Zusammenhang mit dem Tag des Hamas-Massakers, also dem 7. Oktober. Unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte erklärt, worum es dabei genau geht.
Es gibt offenbar eine Desinformationskampagne der Hisbollah-Miliz gegen deutsche Soldaten.
Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Libanon vorgelegt.
In der Ukraine gibt es wenig Hoffnung auf ein baldiges Ende des russischen Angriffs, sagt Generalmajor Christian Freuding im exklusiven NDR-Info-Interview. Wir hören, wie er die aktuelle militärische Lage bewertet.
Und Bundeskanzler Scholz hat zum ersten Mal seit fast 2 Jahren mit Kreml-Chef Putin telefoniert. Eine Stunde soll das Gespräch gedauert haben.
Hallo, ich bin Pascal Küpper.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Zuallererst schauen wir auf das Telefonat von Bundeskanzler Scholz mit dem russischen Präsidenten Putin. Nach fast 2 Jahren Funkstille sollen beide nach Angaben aus Regierungskreisen eine Stunde miteinander gesprochen haben.
Ja, und so richtig viel wissen wir aktuell zu unserem Redaktionsschluss noch nicht darüber. Aber Scholz hatte ja schon mehrfach gesagt, er sei bereit, mit Putin darüber zu sprechen, wie ein Kriegsende erreicht werden kann. Und jetzt kam es dann auch offenbar zum ersten Kontakt der beiden seit Dezember 2022. Laut Regierungssprecher Hebestreit hat der Kanzler Putin zum Truppenrückzug und zu Verhandlungen mit der Ukraine aufgefordert. Darin müsse es dann um einen gerechten und einen dauerhaften Frieden gehen. Das Telefonat heute dürfte auch mit dem bevorstehenden G20-Gipfel in Brasilien zusammenhängen. Dahin bricht Scholz am Sonntag auf und dort wird auch Russlands Außenminister Lavrov erwartet.
Mittlerweile läuft der russische Angriffskrieg schon fast 1000 Tage. Für den NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien hat unser Korrespondent Kai Küstner exklusiv mit Generalmajor Christian Freuding gesprochen. Er ist der Leiter des Ukraine-Sonderstabs im Bundesverteidigungsministerium und einer der engsten Berater von Verteidigungsminister Pistorius.
Genau, und in dem Gespräch dämpft Freuding die Hoffnung darauf, dass die Kämpfe bald ein Ende finden könnten. Er sieht auf russischer Seite keinerlei Verhandlungsbereitschaft und er bezeichnet die militärische Lage in der Ukraine als angespannt.
Russland ist im Prinzip an allen Frontabschnitten in der Initiative, kommt auch bei Gebietsgewinnen voran, schneller als wir das vor dem Sommer gesehen haben und insbesondere im Bereich Donbass. Seit Wochen konzentriert sich das Kampfgebiet auf den Raum Pokrovsk. Pokrovsk ist von großer Bedeutung wirtschaftlich aufgrund der Kohlevorhaben. Es hat aber eine große logistische Bedeutung auch für die ukrainischen Streitkräfte. Es ist ein Verkehrsknotenpunkt, den sie nutzen, um Kräfte, um Logistik zu verschieben. Und wir sehen, dass mittlerweile von mehreren Seiten auf diese Stadt, auf diesen Raum Pokrovsk angegriffen wird, erfolgreich angegriffen wird durch russische Streitkräfte und dass wir immer wieder fast täglich auch Lagen haben auf taktischer Ebene, die ukrainische Kompanien, Bataillone, über diese Größenordnung reden wir dann in etwa, der Einschluss droht, diese dann ausweichen müssen und damit Raum preisgeben müssen.
Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, dass tatsächlich ein Zusammenbrechen der ukrainischen Verteidigungslinien im Osten des Landes droht?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Das sehen wir im Moment auch nicht. Dazu sind die Ukrainer immer noch in der Lage, Kräfte zu verschieben, bedrohte Frontabschnitte zu verstärken. Sie stehen noch mit Kräften selbst auf russischem Gebiet. Ich sehe im Moment auf absehbare Zeit nicht die Gefahr eines Zusammenbruchs.
Generalmajor Christian Freuding war das im Gespräch mit Kai Küstner. Das volle Gespräch könnt ihr euch ab heute Abend zum Beispiel in der ARD-Audiothek anhören, im NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Jetzt blicken wir auf den Nahen Osten, genauer auf die sogenannten Haredim, streng religiöse Juden, von denen viele in Israel leben. Jahrzehntelang waren sie von der Wehrpflicht befreit. Vor kurzem ist die Ausnahmeregelung aber ausgelaufen und jetzt plant die Regierung auch die Haredim in die israelische Armee einzuziehen.
Ja, der israelische Verteidigungsminister Katz hat das jetzt genehmigt. 7000 streng religiöse Juden müssen also damit rechnen, bald eingezogen zu werden. Der Minister hat mitteilen lassen, dass die Armee alles tun wolle, um die Betroffenen zu unterstützen, damit sie ihren religiösen und ihren frommen Lebensstil beibehalten können. Denn viele Haredim sehen den Militärdienst als Bedrohung, unter anderem, weil Frauen und Männer gemeinsam dienen. Die ultrareligiösen Parteien der Regierungskoalition haben die Entscheidung kritisiert.
Streit gibt es auch um ein Gesetz, das die Knesset, also das israelische Parlament, beschlossen hat. Kritiker sagen darüber, dass es mit einem Rechtsstaat nicht vereinbar sei. Konkret geht es darum, dass Kollektivstrafen ausgeweitet werden und auch für israelische Staatsbürger gelten sollen. Wie sieht das Gesetz genau aus?
Unter anderem können Verwandte von Menschen, die Israel als Terroristen ansieht, ausgewiesen werden. Und zwar dann, wenn sie von einer Tat vorher gewusst haben und wenn sie die Tat nicht der Polizei gemeldet haben. Künftig können auch Israelis ihre Staatsbürgerschaft verlieren und dann für 7 bis 15 Jahre ausgewiesen werden. Mehr Hintergründe dazu hat Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Er hat auch mit Kritikern der Gesetzgebung gesprochen.
Kollektive Bestrafungen wendet Israel bisher vor allem gegen Palästinenserinnen und Palästinenser an. Zum Beispiel, wenn im besetzten Westjordanland Menschen, die Terroranschläge verüben, nicht nur verhaftet oder erschossen werden, in vielen Fällen werden dann auch gleich die Häuser ihrer Familien zerstört. Das Gesetz, das die Knesset jetzt beschlossen hat, ermöglicht kollektive Bestrafungen auch gegenüber Israelis. Michael Zwart, ein bekannter israelischer Menschenrechtsanwalt und Enkel polnischer Holocaust-Überlebender, findet, dieses Gesetz zeige, dass die in Teilen rechtsextreme Mehrheit im Parlament Israel als demokratischen Rechtsstaat abwickelt.
This kind of law that violates the most basic principles of the
Dieses Gesetz verletzt die Grundprinzipien eines Rechtsstaats. Dabei geht es darum, dass die Menschen von Gesetzen bestimmt werden, an deren Entstehung sie beteiligt sind, die gleich für alle gelten. Aber das ist nicht das, was diese Regierung macht. Sie wollen durch Gesetze regieren, wobei die Gesetze ein Instrument sind, um Menschen zu unterdrücken, zu kontrollieren und ihnen das Recht zu verweigern, ein freies, gleichberechtigtes Leben zu führen. Issa Fayed hat schon am eigenen Leib erlebt, wie ein Gesetz wie dieses wirken könnte. Er hat einen Laden für Autoreifen am Rand von Haifa. Bisher gingen die Geschäfte gut, doch weil er politisch aktiv ist, kamen irgendwann, gleich nach dem 7. Oktober, israelische Spezialkräfte in sein Haus. Explosionen in der Nachbarschaft, die Armee blockiert die Straße. Unser Haus hat mehrere Stockwerke und wir hatten Besucher, die mussten sich alle auf den Boden legen. Sie haben nach mir gesucht, mich auf den Boden geworfen, meine Augen verbunden. Den ganzen Weg zum Auto haben sie mich geschlagen und dann haben sie mich zur Wache gebracht. Da sind sie auf mir herumgetreten und haben mich weitergeschlagen. Issa Fayed ist ein großer Mann mit Bart. In den sozialen Medien hatte er darauf hingewiesen, dass es auch ein palästinensisches Narrativ vom 7. Oktober gibt, in dem es um Vertreibung und Unterdrückung von Palästinensern geht. Keinesfalls, so sagt er, habe er den Terror der Hamas gut geheißen, sonst würde er heute nicht in seinem Laden sitzen. Trotzdem hat er Angst, seine Meinung zu sagen. Michael Zwart, der Rechtsanwalt, sieht ein großes Problem auch in der Definition von Terrorismus in Israel. Klar müsse man von Terror sprechen bei Gewaltakten gegen Zivilisten aus politischen Gründen. Aber in Israel ist ein Terrorist auch jemand, der eine Organisation unterstützt, die Israel für eine Terrororganisation hält, zum Beispiel diverse palästinensische Menschenrechtsorganisationen.
You Western countries must reassess.
Ihr westliche Staaten müsst eure Definition des Regimes in Israel überprüfen. Das ist keine Demokratie. Früher hatte es einige Elemente einer Demokratie, aber das wurde mit den Jahren abgewickelt. Ein paar demokratische Elemente sind noch am Leben und es gibt einen Kampf. Es gibt Leute, die eine Demokratie wollen, aber sie sind schwach. Die heutige Mehrheit und die Regierung bringen ein Regierungssystem voran, in dem es um jüdische Vorherrschaft geht.
That is all about Jewish superiority.
Unser nächstes Thema. Ermittlungen im engen Umfeld des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Genauer gesagt gegen seinen Stabschef Sy Braverman.
Ja, er wird laut israelischen Medien verdächtigt, Telefonprotokolle zugunsten von Netanyahu gefälscht zu haben. Es geht offenbar um Telefongespräche vom 7. Oktober 2023, also genau von dem Tag des Anschlags der Hamas. Und der Stabschef soll Zeitstempel nachträglich verändert haben. Mehr Details dazu hat Clemens Fehrenkotte in Tel Aviv.
Ein illegaler Befehl. Braverman verdächtigt, die Zeit von Netanyahus Anrufen am Morgen des Massakers geändert zu haben. Die 11 Minuten. Die Schlagzeilen der großen israelischen Tageszeitungen werden von einem Thema dominiert. Der gestrigen mehrstündigen Vernehmung des Büroleiters von Premierminister Netanyahu, Sy Braverman, durch die Polizei. Netanyahu hatte stets erklärt, Armee und Geheimdienste hätten ihn zu spät und zu unpräzise über das Ausmaß des Hamas-Überfalls auf die Ortschaften rund um den Gazastreifen informiert. Für Merav Cohen von der bürgerlichen Yesh Atif-Partei stellt sich jetzt nach der Vernehmung von Netanyahus Büroleiter die Affäre in einem ganz anderen Licht dar. Im Fernsehsender Kan sagte die Oppositionspolitikerin: Wenn sich das als richtig erweist, ist das ein Verbrechen gegen den Zionismus in Zeiten des Krieges. Wenn ich mit Leuten rede, sagen sie mir oft, Netanyahu ist ein Schwindler, aber wenigstens einer von uns. Wenn sich das aber als richtig erweist und man versucht hat, Protokolle zu fälschen und versucht hat, die Geschichte zu verändern in Bezug auf das, was am Morgen des 7. Oktober passiert ist, wenn man Offiziere erpresst hat, dann verletzt das unsere Fähigkeit zu siegen. Netanyahu stellt sich weiter gegen eine staatliche Untersuchungskommission. Wenn wirklich nichts passiert ist, warum sollte man es dann nicht untersuchen? Im Wesentlichen geht es um den kurzen Zeitraum von 6.29 Uhr und 6.40 Uhr am Morgen des Hamas-Massakers. Beim ersten Anruf habe Netanyahus Militärberater General Gil den Premier vom massiven Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen informiert. Es handelt sich vermutlich um einen Überraschungsangriff der Hamas. Gil und Netanyahu hätten vereinbart, 10 Minuten später nochmals miteinander zu telefonieren. In diesem zweiten Telefonat um 6.40 Uhr habe Netanyahu ein Update erhalten. Beide hätten sich dann verständigt, sich im Armee-Hauptquartier in Tel Aviv zu treffen. Netanyahus Büroleiter Braverman habe später dann die Telefonprotokolle gefälscht, damit der Eindruck entstehe, Netanyahu habe bereits gleich beim ersten Anruf Befehle erteilt, wie Israel auf den Hamas-Überfall zu reagieren habe. Sowohl Netanyahus Büroleiter als auch der Premierminister weisen alle Anschuldigungen zurück. Es handele sich um eine erneute Hexenjagd in Zeiten des Krieges gegen das Büro des Regierungschefs.
Schauen wir als nächstes auf die Lage im Libanon, wo Israel gegen die Hisbollah-Miliz Krieg führt. Im Libanon ist ja auch die Friedenstruppe UNIFIL der Vereinten Nationen stationiert, an der sich auch Deutschland beteiligt. Und jetzt sind die deutschen UNIFIL-Soldaten offenbar Ziel einer Desinformationskampagne geworden, wie es vom Verteidigungsministerium heißt. Was ist darüber bekannt?
Also es geht um einen maritimen Einsatzverband, der von Deutschland geführt wird. Ein deutsches Schiff hatte ja im Oktober eine anfliegende Drohne abgewehrt. Und nach Regierungsangaben berichten jetzt Medien im Libanon, die der Hisbollah nahestehen, dass Deutschland zugunsten von Israel in die Kämpfe im Libanon eingegriffen habe. Haltlose Vorwürfe, sagt die Bundesregierung und stellt klar, der Kommandant des Schiffes war damals zur Selbstverteidigung gezwungen, um Schiff und Besatzung zu schützen. Laut Verteidigungsministerium hält sich die Bundeswehr strikt an das Prinzip der Unparteilichkeit der Vereinten Nationen.
Währenddessen gehen die Kämpfe im Libanon weiter und es wird schon länger darum gerungen, wie eine Waffenruhe erreicht werden könnte. Medienberichten zufolge haben die USA jetzt einen neuen Vorschlag dazu vorgelegt.
Und offizielle Angaben dazu gibt es bisher nicht, aber angeblich geht es um ein Papier von Botschafterin Johnson und um eine Reihe von Vorschlägen, die noch weiter diskutiert werden müssen. Gleichzeitig gibt es aber auch Berichte darüber, was Israels Militär für Bedingungen für eine Waffenruhe stellt. Unter anderem wird gefordert, auch künftig gegen die Hisbollah im Libanon vorgehen zu dürfen. Und das stößt wiederum im Libanon auf Ablehnung. Die Zeitung Jerusalem Post zitiert einen libanesischen Funktionär mit den Worten: Es ist undenkbar, dass Israel zu jeder Zeit zuschlagen darf.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.